Ich habe euch einfach den Text nacherzählt, zum Teil vorgelesen. Wir sind jetzt in Römer 10, Vers 20. Nochmal, um das kurz zu rekapitulieren. Paulus hat gesagt, sie glauben nicht, haben sie dann nicht gehört, doch sie haben gehört. Ja, haben sie es dann nicht verstanden? Ja, schon der Mose hat gesagt, dass Israel zum Glauben kommt durch ein Nichtvolk, das sie eifersüchtig macht und ein unverständiges Volk. Mich hat vorhin jemand gefragt, hast du jetzt gesagt, wie man eifersüchtig macht? Ich möchte vielleicht nur eine Bemerkung dazu machen. Ihr macht nicht eifersüchtig, wenn ihr ein Auch-Volk seid. Also ein Volk, das auch zu Israel gehört. Sondern da müsst ihr schon sagen, ich bin ein Heide. Und wenn ein Jude kommt und sagt, nee, so wie du daher redest, du gehörst zu uns, müsst ihr sagen, nee, ich bin rein arisch, Entschuldigung. Ja, nee, da wissen die dann gleich, oh, das ist ja Amalek. Versteht ihr, das sind die ganz Schlimmen. Und da kommt die Herausforderung. Und ihr dürft auch nicht kommen und auch nur innerlich das Gefühl haben, ich weiß es und der arme Jude ist blind und versteht es nicht. Also ich meine, man kann jetzt ganz demütig sein, mehr Wissen verbergen, ja. Wir Schwaben sind von Natur aus demütig und darauf sind wir saumäßig stolz. Aber versteht ihr, das ist alles so eine Mischung. Wir werden Israel nur eifersüchtig machen, wenn wir das erkennen, wir sind ein unverständiges Volk. Und wenn ihr Juden etwas kennenlernt, also diejenigen, die das Judesein leben und die in der Schrift leben, die das auswendig können, dann wird es euch auch nicht schwer fallen. Also ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk und durch ein unverständiges Volk, heißt es, da will ich euch zur Wut reizen. Das war so der Plan von Paulus. Und jetzt kommt der Jesaja, Vers 20. Jesaja aber wagt all dem zum Trotz zu sagen, gefunden wurde ich von denen, die mich nicht suchten, sichtbar wurde ich denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem eigentlich erwählten Volk. Das steckt in diesen Worten drin. Das aber ungehorsam ist und widerspricht. Ich kann jetzt nicht zu tief da reingehen. Wir müssten da jetzt und sehen, was der Jesaja hier sagt. Er baut eine ganz große Spannung auf. Er sagt, diejenigen, die gar keine Ahnung von Gott hatten, die nicht mal nach ihm suchten, von denen habe ich mich finden lassen. Das sind wir. Und das Volk, das er erwählt hat, das er über Jahrtausende geformt hat, um ein auserwähltes Volk zu sagen, die sind widerspenstig. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum Römer 11 beginnt mit den Worten, ja, hat Gott sein Volk, sein auserwähltes Volk dann nicht doch verstoßen? Paulus stellt sich der Realität und er stellt diese Frage, weil das Offensichtliche wäre. Jeder, der mit einem rationalen Verstand an das Ganze rangeht und sieht, was vor sich geht, muss sagen, Gott hat sein Volk verstoßen. Also so falsch lag die Kirche nicht. Sie hat es nur menschlich gesehen. Und nicht vom Wort Gottes her. Denn was der Paulus hier sagt, ist niemals unmöglich. Das Wort, das er hier auf Griechisch sagt, ich weiß nicht so recht, wie man es übersetzen soll. Ich kann sagen, was da auf Hebräisch hochkommt, Chasve Shalom oder Chasve Chalila. Niemals! Wie kommst du auf den Gedanken, dass Gott sein Volk verstoßen könnte? Wie kannst du deinem menschlichen Verstand so viel Raum einräumen, dass er das denken kann? Und was Paulus jetzt im Folgenden macht, ich bin in Römer 11 und ich bin jetzt im am Ende vom Vers 1 und rutsche dann weiter im Text, für diejenigen, die es mitverfolgen. Ich gehe ganz eng im Text nach. Ja. Paulus zeigt in drei Schritten, mit drei Argumenten, dass Gott niemals sein Volk verstoßen hat und dass ihr es mit Händen greifen könnt. Der erste Beweis ist, Paulus sagt hier, denn ich bin auch ein Israelit. Er stellt sich praktisch vor die Leute hin und sagt, fasst mich an. Ich bin auch ein Israelit und nicht nur ein Israelit. Ich bin aus dem Samen Abrahams. Ich bin vom Stamm Benjamin, der Stamm, der eigentlich hätte vernichtet werden müssen, für das, was davor gefallen ist. Und der fast ausgelöscht wurde. Der kleinste unter den Stämmen Israels. Niemals, Vers 2, hat der eine wahre, lebendige Gott sein auserwähltes Volk verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Das Wort zuvor erkannt, das er hier auch wieder im Griechischen ein Stück weit konstruiert, zeigt, Gott hat ganz genau gewusst, was er macht. Ganz genau. Jetzt pass auf, das muss ich euch noch sagen, wenn ich diesem Text nachgehe. Fragt mich bitte nicht, ob ich da zustimme und fragt mich bitte nicht, ob ich das verstehe. Ich erzähle euch nur nach, was da steht. Mein Verstand sträubt sich dagegen genauso wie eurer. Und da müssen wir eine Entscheidung treffen. Glaube ich dem Wort Gottes oder glaube ich meinem Verstand? Wenn ihr den Verstand einschaltet und sagt, jetzt ist mein Verstand mein Gott, werdet ihr immer woanders hinkommen. Gott hat sein Volk niemals zu verstoßen. Er hat ganz genau gewusst, was er tut. Und was Paulus sagt, ist, fasst mich an, ich bin der Beweis, der greifbare Beweis. Ich weiß jetzt nicht, ob wir einen jüdischen Menschen hier haben. Ich will den auch nicht rausziehen. Aber wenn ich einen hier hätte, würde ich sagen, seht mal, hier habt ihr den umarmbaren Beweis, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Übrigens glaube ich, dass wenn wir fragen, wo wir die messianisch-jüdische Bewegung einsortieren, ich glaube, hier ist sie einzusortieren. Die messianische jüdische Bewegung, die Leute, die Juden sind und an Jesus als den Messias glauben, die sind für uns zuallererst mal der Beweis dafür. Gott ist hier am Werk, er hat sein Volk nicht verstoßen. Über alle anderen Ideen und Spekulationen wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Bis dahin, dass ich mir ehrlich gesagt vorstellen kann, dass vielleicht dieser Auslöser, dieser Trigger, dass Gott dann ganz Israel errettet, vielleicht nochmal von ganz woanders herkommen kann. Und dass da vielleicht auch viele von den messianischen Juden, die es heute gibt, dann nochmal mit ganz großen Augen dastehen und sagen, ja, aber so haben wir es uns nicht vorgestellt. Gott arbeitet manchmal so. Und ich sage jetzt nicht, dass das so sein wird. Ja? Ich sage nur, ich kann mir das vorstellen, und ich wäre da sehr vorsichtig, zu schnell zu viel festzulegen. Lasst uns da lieber ein bisschen zurücktreten und einen Bibeltext genau ansehen und dann genau sehen, was tatsächlich passiert. Und vielleicht passieren in der nächsten Zeit noch Dinge, die nicht so in die üblichen Fahrpläne hineinpassen. Aber das eine halten wir fest, dass es immer durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, übrigens 2000 Jahre lang, immer jüdische Menschen gab, denen der Messias begegnet hat, ist, das ist vor allem zu einem Zweck passiert, um euch greifbar, anpackbar zu beweisen, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Jetzt kommt ein zweiter Beweis. Ich bin immer noch in Vers 2. Und zwar zieht Paulus, wie kann er anders, er zieht die Schrift heran. Und sagt, oder wisst ihr nicht, was die Schrift über Elia sagt? Wie er sich bei dem einen Gott über Israel beschwert, Vers 3. Herr, sie haben deine Propheten umgebracht, deine Altäre haben sie zerbrochen. Und ich, sagt der Elia, bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Merkt ihr hier, wie illusionslos, real die Bibel Israel beschreibt? Und diese Frustration vom Elia, der für den einen wahren, lebendigen Gott geeifert hat und dafür verfolgt wird, im auserwählten Volk. Und jetzt sagt der Paulus, aber was sagt das Gotteswort? Vers 4. Das Gotteswort sagt, ich habe mir 7000 Männer übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Das siehst du nicht, Elia, aber das ist Tatsache. Und jetzt sagt Paulus dazu, so ist es auch jetzt in der heutigen Zeit. Wenn mich Leute fragen, wie viele messianische Juden es gibt, sage ich in der Regel 7000. Und wenn ihr wissen wollt, wo die Quelle ist, hier steht's. Römer 11, Vers 5, so ist es auch jetzt in der heutigen Zeit. Ich sage euch ganz offen, alles andere ist Spekulation. Es gibt jetzt wieder eine Erhebung, ich bin gespannt, was da rauskommt. Also als das Kaspari Center 2000 gezählt hat, das heißt, die sind hergegangen und haben die messianischen Leiter gefragt, wie viele messianische Juden gibt es. Die haben Antworten bekommen, ihr könnt euch raussuchen, das war im Jahr 2000, also vor 20 Jahren, zwischen 500 messianischen Juden und 50.000. Haben die Experten gesagt. Und da merkt ihr, dass da ganz viele Fragezeichen da sind. Also das sind die Gründe, warum ich da bei diesen ganzen Sachen sehr, 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 sehr vorsichtig bin. Ich denke, es gibt heute ungefähr 20.000 evangelikale Christen in Israel. Aber das heißt nicht, dass das alle messianische Juden sind. Und das heißt nicht, dass das alle messianische Juden sind. Habt ihr das verstanden zweimal? Also nicht die ganzen 20.000 sind alle Juden. Und es gibt wahrscheinlich noch Jesusgläubige Juden weit darüber hinaus, die nicht zu diesen 20.000 gehören. Ich weiß es nicht, wie viel es sind. Die Bibel sagt uns 7.000. Und jetzt sagt der Paulus, und es ist ganz wichtig, dass ihr diesen Vers hier verorten könnt. Er sagt, ein Überrest ist durch die Auswahl der Gnade vorhanden. Vers 6, wenn aber aus Gnade, dann ist es nicht aus Werken, nicht aus eigener Leistung, sonst wäre ja Gnade nicht mehr Gnade. Merkt ihr, dass dieser Satz mit der Gnade im Zusammenhang mit Israel im Neuen Testament vorkommt? Lass mich das so als Bemerkung sagen. Wenn es Christen gibt, die sagen, die Juden, das sind die Religion des Gesetzes, der eigenen Leistung und wir sind die Religion der Gnade. Die Juden sind unter dem Gesetz und wir haben das Evangelium. Wenn ihr so argumentiert, ist das unbiblisch, entspricht das nicht der Realität, das ist pur theologischer Antijudaismus. Ich weiß, dass Martin Luther das gesagt hat und ich weiß, dass viele, die in dieser Tradition gehen, das immer noch sagen. Es widerspricht der Realität. Es ist was anderes, wenn zum Beispiel mein Rabbi hat mir das auch gesagt, ja? Wir sind die Religion der Gesetze und ihr seid die Religion der Gnade. Und als ich danach gebohrt habe, was er damit meint, dann kam es zu folgender Aussage. Er hat dann gesagt, ja, wir müssen tun, was wir glauben. Ihr könnt tagsüber Juden in die Gaskammern treiben und abends Weihnachtslieder singen und werdet aus Gnade gerechtfertigt oder so ähnlich, ja? Und dann habe ich gesagt, ja, warte mal, Rebienkele, so einfach ist das auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass da der Unterschied zwischen Judentum und Christentum liegt. Ihr Lieben, wir müssen dem Wort Gottes gehorsam sein. Und wir müssen das leben, was wir glauben, denn jeder Glaube, der nicht Werke hat, ist tot. Das heißt nicht, dass unsere Werke uns rechtfertigen, aber das jüdische Volk wird durch seine Werke nicht gerechtfertigt. Dass die Gebote uns heiligen, dass das Wort Gottes uns heiligt, dass das Wasserbad des Wortes uns heiligt, das steht auf einem anderen. Das ist auch bei Juden wie bei Christen dasselbe. Also da stimmen wir überall überein. So, aber jetzt zurück zum Text. Also was war das erste Argument? Paulus sagt, seht mich an. Das zweite Argument ist, dass Gott sein Volk nicht verworfen hat. Es steht in der Bibel, auch wenn ihr es nicht seht, die 7000, auch wenn ihr nicht wisst, ob das jetzt wörtlich zu nehmen ist oder ob das eine Zahl ist, die eine Qualität zeigt. Kann sein. Wissen wir nicht. aber sie sind da, sie waren immer da. Und jetzt kommt Paulus im dritten Schritt zu einem der größten Geheimnisse, zu einer der Dinge, die ganz schwer zu begreifen sind. Und wenn ich Geheimnis sage, dann ist es nicht eine Geheimlehre, sondern im biblischen Sinn. Übrigens ist mir jetzt erst letzthin aufgefallen, was ein Unterschied ist zwischen, wie Gott mit dem Geheimnis umgeht und wie wir Menschen mit dem Geheimnis umgehen. Für uns Menschen ist ein Geheimnis etwas, das muss man geheim halten. Ja? Und jemand, der ein Geheimnis weitererzählt, ist des Vertrauens nicht würdig. Für Gott ist ein Geheimnis etwas, das muss verkündigt werden. Das muss hinausgesagt werden. Aber das Problem ist, es ist ein Geheimnis, ihr könnt es nicht durch den Verstand bekommen, ihr müsst es euch sagen lassen. Es muss offenbart werden. Und das, was jetzt kommt, das muss uns offenbart werden. Da gibt es keine verstandesmäßige Sache, die euch das, sage ich jetzt einmal, hier klar machen kann, ohne dass ihr diesem Text glaubt. Was nun, Vers 7, was Israel anstrebt, das hat es nicht erreicht. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen aber wurden verhärtet. Und was da im griechischen Urtext steht, ist, da steht, sie wurden verhärtet. Ich muss das deshalb so dick unterstreichen. Ich habe hier zum Beispiel zwei hebräische Übersetzungen vor mir, vom Neuen Testament. Das eine ist Delitzsch, das andere ist die moderne Übersetzung, die heute in den messianischen Gemeinden die maßgebliche Übersetzung ist. Und beide, Delitzsch und die moderne Übersetzung, sagen, dass diese Juden ihr Herz selbst verhärtet haben. Das steht aber nicht im Urtext da. Im Urtext steht da, sie wurden verhärtet. Vers 8. Wie geschrieben steht, und spätestens da hätten es die Übersetzer merken müssen, dass die Juden nicht selbst ihr Herz verhärten oder fett machen. Vers 8. Wie geschrieben steht, merkt ihr, wie der Paulus immer wieder zur Schrift geht? Und merkt ihr, wen er zitiert? Ist der Jesaja natürlich, den legt er aus, weil alles, was ich euch hier erzählt habe, könnt ihr im Jesaja finden. Paulus erzählt nichts Neues. Wie geschrieben steht, der eine wahre, lebendige Gott hat ihnen, seinem Volk, einen Geist der Betäubung gegeben, Augen zum Nichtsehen und Ohren zum Nichthören bis zum heutigen Tag. Und David sagt, ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge, zur Falle, zum Anstoß und zur Vergeltung werden. Ihre Augen sollen verfinstert werden, damit sie nicht sehen. Und ihren Rücken beuge ein für allemal. Ich möchte euch das jetzt ganz kurz sagen. Ihr müsst mir es einfach abnehmen. Ich bringe es an den entsprechenden Texten immer wieder. Es gibt zwischen Israel und seinem Gott in der Beziehung zwischen dem auserwählten Volk und dem Gott Israels gibt es einen Intimbereich, in den wir als Nichtjuden nie hineinkommen können. Und es ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Ich bringe euch ein Beispiel, das ein Bild ist, das ihr dann vielleicht am besten und schnellsten begreifen könnt. Der Josef, der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde, der Sohn vom Jakob, ja, der ist ein prophetisches Bild für den Messias, hat mir mein Rabbi erzählt, also der nicht an Jesus geglaubt hat. Aber der wusste, der Josef wurde von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft und dann wurde er so ägyptisch, dass seine Brüder, als sie gekommen sind und gesehen haben, ihn nicht erkannt haben. Und der Josef hat sich Ägypter genommen, die haben alles ganz genau gewusst. Die haben gewusst, wer die Brüder sind, die haben gewusst, in welcher Sitzordnung sie sitzen müssen. Die haben den Brüdern wieder das Geld in die Säcke getan, die haben genau gewusst, was die Brüder essen dürfen, was der Josef essen darf und dass das anders ist, als was die Ägypter essen. Diese Ägypter waren so nah am Josef dran, die haben dann den Kelch vom Josef beim Sack von Benjamin versteckt und nachher sind sie hinterhergegangen, haben die Brüder gefangen genommen, das heißt, sie wollten nur den Benjamin mitnehmen und haben sie zum Josef zurückgeschleppt. Versteht ihr? Die waren so drin im Plan von Josef, ganz, ganz nah dran. Aber in dem Augenblick, wo der Josef an den Punkt kam, dass er sich seinen Brüdern offenbart hat und ihnen gesagt hat, ich bin Josef, euer Bruder, hat er alle rausgeschickt. Und da geht es um diesen Intimbereich. Und ich weiß, dass hier mancher sitzt, der sagt, aber da will ich dabei sein, das will ich sehen. Ich habe den Eindruck, dass deshalb vielleicht auch manche messianische Juden werden, weil sie sagen, da will ich mit dabei sein. Und deshalb, das ist einer der Gründe, warum ich vorhin so gesagt habe, es könnte sein, dass es noch von einer anderen Richtung herkommt. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich sage es euch ganz offen, das wäre einer der Gründe, warum ich gern konvertieren würde. Ja? Dass ich da mit dabei sein kann, wenn der Messias zu seinem Volk sagt, ich bin Josef, euer Bruder. Aber er schickt alle raus. Und ich möchte euch ganz klar sagen, wenn wir das nicht akzeptieren, dass es da einen Intimbereich zwischen dem Volk Israel und dem Gott Israels gibt, dann wird der Gott Israels dafür sorgen, dass wir Abstand nehmen. Ich habe das manchmal schon damit verglichen, dass wenn ich meine Töchter hergeben musste, ja, also ich habe drei, die jüngste gebe ich nicht her, aber zwei musste ich, also wir sind jetzt verheiratet, ja, da kamen irgendwelche Prinzen an. Ja, die Jüngste hat kürzlich so ein T-Shirt ist sie angekommen und also die hat schon so mit 16 so diesen weiblichen intuitiven Blick. Ja, ich habe gemerkt, die beobachtet mich aus dem Augenwinkel. Ja, und deshalb habe ich versucht, mich zu beherrschen. Also auf dem T-Shirt waren Reiter drauf und dann stand drunter: Ich nehme das Pferd, ich pfeife auf den Prinzen. Ja, und ich weiß nicht, woher sie das hatte. Ja, und ich muss dann aber doch irgendwie mit dem Mund gezuckt haben, als ich das T-Shirt gesehen habe. Und dann sagt sie nur, Papa, ich wusste, du magst das. So, ja, ich weiß, der Prinz kommt auch irgendwann. Also um das mal ganz realistisch zu sehen und um das ganz offen zu sagen, wenn ich als Vater möchte, dass meine Töchter glücklich werden, dann muss ich ihnen mit ihrem Prinzen den Intimbereich zugestehen. Da gibt es einen Punkt, wo ich draußen bleiben muss. Und versteht ihr, ob das jetzt Schwiegerväter oder Schwiegermütter sind? Da, wo sie meinen, sie könnten immer, was weiß ich, graben und noch tiefer drin und dabei bleiben, ja, da machen sie die Ehe kaputt oder die Jungen müssen irgendwann sagen, hör mal, du bleibst draußen. Wenn ihr wollt, dass das Volk Israel mit seinem Messias, mit seinem Gott glücklich wird, es wird ja oft auch mit einer Ehe verglichen, dann müssen wir, und das müssen wir uns hier im Kopf sagen, ich glaube, alle Väter, die Töchter haben und sie abgeben mussten, der Didi ist jetzt verschwunden, der hockt bestimmt da hinten und heult. Aber also versteht ihr, die verstehen das, ja. Da muss man ganz bewusst sagen, ich bleibe draußen. Und das ist gerade vielleicht für Israel-Freunde schwierig. Aber wisst ihr, was jetzt passiert? Hier in diesem Text. Ich glaube, dass der Paulus uns so einen ganz kleinen Türspalt öffnet und sagt, guckt mal rein, da passiert etwas, das ist ganz tief und ganz schmerzhaft. Und ich glaube, der Tisch, der hier genannt wird, ist der Schabbattisch. Ich kann das exegetisch nicht beweisen, ja, aber ich glaube es jetzt einfach mal. Und zwar einfach aus meiner Erfahrung raus, weil ich merke, Schabbat funktioniert nur, wenn wir als Familie diesen Intimbereich haben. In dem Augenblick, wenn ich die besten Freunde mit reinnehme, wird es irgendwo zur Show. Das, was ich euch gestern erzählt habe, ja, mit dem einmal im Jahr Heiligabend. Und da, im intimsten Bereich, da passiert jetzt etwas ganz, ganz Schmerzhaftes, wo dem David regelrecht die Worte ausgehen. Er sagt hier, es wird zur Falle, zum Anstoß, zur Vergeltung. Er sucht doch nach Worten, ihr merkt es so richtig. Ja? Was ganz Schlimmes, was ganz Schmerzhaftes, was ganz Tiefgehendes passiert dort in diesem Intimbereich. Und was Paulus uns hier zeigt, ich gehe jetzt gerade noch einen Vers zurück und greife nochmal das an, dass da steht, sie wurden verstockt. Und dann wird es ausgeführt im Vers 8, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Übrigens, Luther hat ihr übersetzt, einen Geist der Bitterkeit, Verbitterung. Das ist, wie es vielleicht an manchen Stellen, oh, traust dich wieder her. Also das ist vielleicht was, was man von außen sieht. Aber versteht ihr, das ist ja bei solchen intimen Vorgängen, da sieht man oft außen etwas ganz anderes, als was innen passiert. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, dass ich mit euch die ganzen Bibelstellen durchgehen kann. Dieser griechisch Pneuma Katanixios, der da steht, das kommt nur einmal vor in der Bibel. Und zwar hier an der Stelle. Und deshalb haben Übersetzer dann alles Mögliche draus gemacht. In der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 2, in der Pfingstpredigt von Petrus, da kommt dieses Wort Katanissome, von dem diese Betäubung abgeleitet ist, oder Verbitterung, kommt einmal vor, und zwar, wo es da heißt, und da ging's ihnen durchs Herz. Und dann schreit das Volk auf und sagt, ja, was sollen wir denn tun, um gerettet zu werden? Und da würde ich gerne ableiten, dass bei diesem Geist der Betäubung, da passiert was ganz tief Schmerzhaftes, das aber letztendlich dahin führt, dass sie aufschreien, wie werden wir gerettet? Also solche Linien kann man da sehen, aber das Interessante ist ja, dass der Paulus hier den Jesaja zitiert, und im Jesaja auf Hebräisch taucht ein interessantes Wort auf, und das ist dieser Begriff Ruach Tardema. Und versteht ihr, da geht es um einen tiefen Schlaf, einen Geist der Betäubung habe ich übersetzt. Deshalb Betäubung, weil es hier nicht nur um einen Kirchenschlaf geht. Da geht es nicht nur um einen Schlaf, was weiß ich, wenn ich hier eine Predigt halte und ihr sitzt da und schnappt da irgendwann rüber und ich weiß es, ihr seid alle gut trainierte Kirchenbesucher, euch passiert es nicht, ja. Aber da gibt es ja die Leute, die können mit offenen Augen schlafen, ja. Das ist hier nicht gemeint. Sondern heute bedeutet Tardema Koma. Narkose. Und wenn ihr den biblischen Gebrauch nehmt, dann ist es etwas, das Gott wirft auf jemanden. Er fällt das. Also wie ein Baum fällt, ja, zack, bumm, ja, dann der wirft es so auf jemanden und dann liegt er da. In einem Tiefschlaf, in einer Narkose. Wir haben zum Beispiel dasselbe Wort in 1. Mose 15, wo Gott, das ist dieser Bund, den Gott mit dem Abraham schließt, also wo er die Tiere zerteilen muss. Und dann heißt das, Gott einen Schlaf auf den Abraham wirft, eine Narkose, einen Tiefschlaf. Das ist interessant, der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, der wird geschlossen in einem Augenblick, wo der Abraham, auch wenn er das wollte, niemals Ja oder Nein sagen konnte. Ich habe das gestern Abend gesagt, dass da ein Unterschied besteht zwischen Israel und den Völkern, zwischen Juden und Christen. Bei uns ist immer irgendwo eine Entscheidung gefordert. Wo Gott sagt, nun, sag Ja zu mir. Das ist übrigens auch was Tolles. Den Bund mit Abraham hat Gott geschlossen, da lag er da in der Vollnarkose. Und achtet mal drauf, später beim Sinai-Bund, da ist Israel aufgefordert, eine Antwort zu geben. Also es ist nicht so, dass Juden überhaupt nicht gefragt sind und nur willenlos sind. Ja? Nicht missverstehen. Aber der Urgrund der Erwählung Israels ist in der Narkose geschehen. Und was später passiert, wenn Israel den Bund vom Sinai bricht, dann heißt es immer wieder, da gedacht der Herr an den Bund, den er mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hat. Und das ist der Bund mit der Vollnarkose. Also, was Gott hier andeutet, ist, dass auf Israel eine Vollnarkose liegt, was Messias betrifft. Aber jetzt kommt dieser Tardema-Schlaf nochmal früher vor, und zwar als Gott festgestellt hat, ich finde es auch eine der fiesen Bibelstellen, ja, das sagt er nämlich von euch Frauen nie, aber vom Adam hat Gott festgestellt, der ist hilflos. Und der braucht jemanden. Und als dann unter den Tieren, ich weiß nicht, warum da kein Hund dabei war, normalerweise kommen Männer eigentlich mit Hund ganz gut zurecht, gell? Aber zumindest hat er die ganzen Tiere benannt und uns wurde niemand gefunden. Und was Gott dann macht, ist, er legt den Adam in Narkose und nimmt aus ihm eine Hälfte, eine Seite heraus. Und ich glaube, dass das das Bild ist, dass der Paulus hier im Kopf hat, wenn er davon redet, dass Gott den Adam Israel in Vollnarkose legt, um zu operieren. Und was passiert? Er baut die Braut. Und solange Gott bastelt, solange Gott formt und solange Gott die Frau formt, aus der Seite vom Adam liegt der Adam da und kann nichts sagen, auch wenn er es wollte. Und erst wenn die Chava, die Eva, fertig ist, kitzelt Gott den Adam wach und der wacht auf und sagt, Mensch, das ist ja Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Aber solange Gott an der Eva arbeitet, muss der Adam im Schlaf liegen. Das ist das Bild, das der Paulus hier gebraucht. Und ich muss es jetzt kurz machen, weil uns die Zeit mal wieder davonfliegt. Was Gott hier durch den Paulus uns offenbart, ist, dass Gott seinem Volk die Augen zuhält, während er, ich sage es jetzt einmal so, die Braut aus den Heidenvölkern formt. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier den Intimbereich Israels achten, dass wir nicht am Adam rumkitzeln, solange Gott noch was auf der anderen Seite macht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da sehr sensibel vorgehen. Ich würde euch gern jetzt ein paar Bibelstellen zeigen. Ich zeige euch eine, wo das ganz deutlich rauskommt. Es ist übrigens an vielen Stellen in den Evangelien. Ich zeige euch nachher, ich mache euch darauf aufmerksam. Ja? Aber für diejenigen, die Bibel da haben, schlagt doch mal Johannes 12 auf. Mir ist es wichtig bei diesen Dingen, dass ihr seht im Wort drin. In Johannes 12, Vers 37. Da heißt es, obwohl er, Jeshua, Jesus, so viele Zeichen, so viele Hinweise vor ihnen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Das heißt, Jesus selbst hat Zeichen getan, da hätte das Volk Israel eigentlich sofort klar und eindeutig sehen müssen, er ist der Messias. Und obwohl er die Zeichen getan hat, glaubten sie doch nicht an ihn. Und was jetzt der Prophet Johannes, sage ich einmal, der Seher Johannes, der Evangelist Johannes, was er macht ist, er sieht, Jesus tut die Zeichen, er erweist sich als der Messias und Israel glaubt nicht an ihn. Und jetzt zoomt er mit der Kamera ein, oder ihr könnt es Mikroskop nehmen, er guckt sich das näher an, was passiert da. Und die erste Sache, die der Johannes feststellt, in Johannes 12, ich bin jetzt im Vers 38, sagt er, ja klar, das hat ja schon der Prophet Jesaja vorhergesagt. Und er zitiert jetzt was? Jesaja 53, Vers 1. Ihr kennt den Vers schon? Der kommt auch in Römer 10 vor. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Ihr wisst, um was es in Jesaja 53 geht? Um den Gottesknecht, um den leidenden Gottesknecht. Und das sagt jetzt der Johannes, im Blick auf das, was mit Jesus und seinem Volk passiert ist, der Jesaja hat es vorausgesagt, Herr, wer glaubt unserer Botschaft? Wem ist der Arm des Herrn offenbart? Noch einmal, für eine andere Konferenz, müssen wir eigentlich in Jesaja einsteigen. Und uns gucken, was dort passiert. Ansehen, was dort passiert. Jetzt aber Gehen wir mal im Text nach, schneller. Johannes 12, Vers 39. Und das solltet ihr euch eigentlich in euren Bibeln unterstreichen. Da heißt es, deshalb konnten sie nicht glauben. Habt ihr das? Also auch wenn das jüdische Volk hätte glauben wollen, sie konnten nicht glauben. Warum? Denn wiederum sagt Jesaja, und jetzt bin ich im Vers 40, der Johannes zitiert dort den Jesaja, er hat ihre Augen geblendet, er hat ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen oder mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Der Johannes sagt hier mit anderen Worten, aber auch mit Rückbezug auf den Jesaja, dasselbe, was der Paulus gesagt hat, mit dem Geist der Betäubung. Gott ist derjenige, der seinem Volk die Augen zuhält, damit sie nicht etwas sehen. Gott ist derjenige, der ihr Herz verhärtet. Das habt ihr in Römer 11 gehabt. Er hat sie, sie wurden verhärtet. Damit sie nicht etwa mit dem Herzen glauben. Und ich ihnen helfe. Und sie gerettet werden. Ich möchte euch jetzt nicht fragen, aber ich vermute einmal, das widerspricht eurem Gottesbild. Dass Gott irgendwelchen Menschen die Augen zuhält, damit sie nicht etwa sehen. Die Ohren zuhält, damit sie nicht etwa hören. Und das Herz festhält, damit sie nicht etwa glauben. Es widerspricht dem Gottesbild, das ich gerne hätte. Hört ihr meinen deutschen Konjunktiv? Ich habe jetzt eine Wahl. Ich kann meinem Gottesbild nachlaufen und sagen, mein Gott liebt alle Menschen und es muss am Menschen liegen. Da kommt aber meine Logik dazu. Die Bibel sagt ganz klar, er hält ihre Augen zu, er hält ihre Ohren zu, er verhärtet ihr Herz. Also ihr könnt sagen, das gefällt mir nicht. Okay. Oder ihr könnt sagen, nein, ich gehe jetzt mit dem Text mit. Und dann stellt ihr fest, dass der Paulus in Römer 11, Vers 10, weitergeht. Er geht nämlich jetzt weiter und sagt, ja, sind sie dann etwa gestolpert, damit sie endgültig zu Fall kommen? Chas v'chalila, chas v'shalom. Niemals! Keineswegs! Sondern durch ihren Fall, durch ihren Fehltritt, durch ihre Blindheit, durch ihre Verstocktheit geschieht die Rettung der nichtjüdischen Völker. Paulus zeigt hier einen Zusammenhang und er sagt, dass Gott dem Volk Israel die Augen zuhält, er macht das, damit das Heil im Messias Jeschua zu den Nichtjuden kommt. Und das ist jetzt ein Thema, das ist übrigens ein Thema, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Und das ist vielleicht eines der wichtigsten Themen in der Bibel, weil es letztendlich Kreuzesgeschehen zeigt, wie Gottes Heil für uns Völker schafft, wie es wirkt. Und es ist interessant, wie wenige das sehen. Ich habe übrigens festgestellt, ich habe den Trigger bekommen, dass ich das gesehen habe, durch einen Kommentar von einem Mann, der heißt Friedrich Adolf Philippi. Und der Kommentar ist wahnsinnig schwer zu lesen. Ich habe den von irgendeinem alten Pfarrer geerbt und habe dann pflichtgemäß mir das angeguckt, als ich über Römer 9 bis 11 gearbeitet habe. Und der ist furchtbar schwer zu lesen, weil er halb Latein geschrieben ist und halb Griechisch und dann immer mal wieder zwischendrin Deutsch. Ich habe jetzt erst herausgefunden, dass der Mann nicht Theologe war, sondern Altphilologe. Das heißt, sein eigentliches seine eigentliche Expertise, ja, war Sprache, nicht Theologie. Das Lustige an dem Kommentar ist, der ist aus irgendwann aus dem 19. Jahrhundert, 1800 ungrad geschrieben. Ja. Das Lustige an dem Kommentar ist, dass er nach Kapitel 11 alles widerruft. Also da ist ihm offensichtlich die Kirchenleitung aufs Dach gestiegen und hat gesagt, was du da geschrieben hast, darfst du nicht schreiben, das widerspricht unserer kirchlichen Lehre. Und er schreibt dann, er fügt dann brav ein Kapitel ein und sagt, also alles, was ich vorher geschrieben habe, muss eigentlich anders gesagt werden. Aber er lässt es vorher stehen. Das finde ich klasse. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Der Mann wurde erst mit 20 Jahren getauft, der Friedrich Adolf Philippi, weil er vorher Jude war. Das ist ein Ort, also versteht ihr, die waren immer da in der Kirchengeschichte, immer. Und der hat es rein von der Sprache her geschnallt gehabt, was da vor sich geht. Und er schreibt es dann auch sehr schön, dass Gott seinem Volk die Augen zuhält, damit es heil zu den Heiden kommt. Und ich habe dann gesagt, aber das muss doch noch woanders sein. Und ich habe übrigens, ich habe das in der rabbinischen Literatur gefunden, ich habe es im Jesaja natürlich gefunden. Das ist das Thema vom Matthäusevangelium. Da taucht Jesus als der Davidsohn auf, der nur gesandt ist zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und ich weiß nicht, ob ihr euch jemals Gedanken darüber gemacht habt, warum in Matthäus 10 die Jünger einen Missionsbefehl bekommen, nur zum Hause Israel, aber ein Verbot zu den Heiden zu gehen. Da hält sich niemand mehr dran. Und dann in Matthäus 15, da kommt diese Heidenfrau, diese Syrophönizierin und kommt zu Jesus und sagt, Herr, hilf mir, guck meine Tochter an. Und Jesus ignoriert sie, ist brutal hart, wie so ein orthodoxer Jude, der würde mit einer Heidenfrau nicht mal reden. Der erklärt dann, als seine Jünger kommen und sagen, Herr, die Frau nervt, mach irgendwas, das sagt er, das ist ein Hund. Und es ist nicht gut, dass man den Hunden da hinwirft, das, was eigentlich für die Kinder bestimmt ist. Was toll ist bei dieser ganzen Geschichte, ist, wie die Frau dann zum Herrn Jesus sagt, ja, Herr. Versteht ihr, wenn er über mich gesagt hätte, ich sei ein Hund, ich hätte ihm einen Vortrag gehalten. Und dass Heiden auch Menschen sind und dass eigentlich Israel erwählt worden ist wegen der Heiden. Und ich hätte schon tolle Argumente gehabt. Ja? Die Frau sagt, ja, Herr. Und sie kriegt, was sie will. Und die Mütter unter uns, wenn eine Mutter für ihre Tochter eintritt, Leute, legt euch lieber mit einem Löwen an, ja? Versteht ihr? Aber die kommt dann noch und sagt, ja, Herr. Der eigentliche Umschwung ist, als Jesus klar wird, dass Gott seinem Volk die Augen zuhält, dass sie nicht glauben können. Da sitzt er auf dem Ölberg und weint über Jerusalem und sagt, Jerusalem, Jerusalem, ich wollte dich sammeln wie eine Henne ihre Küchlein. Und erst nachdem Israel nicht wollte, da sagt er zu seinen Jüngern, jetzt geht hin und macht zu Jüngern die Völker. Das Thema vom Matthäusevangelium. Das ist das Thema von der Apostelgeschichte. Guckt es euch mal an. Deshalb geht der Paulus immer zuerst zu den Juden in die Synagogen. Und erst der Umschwung kommt in Apostelgeschichte 13, wo in der Synagoge von Antiochien Pisidien ist und dann predigt er das Wort Schabbat für Schabbat und die sagen, nee, wollen wir nicht. Und dann sagt er, jetzt, wo ihr euch selbst nicht für würdig haltet des ewigen Lebens, jetzt sind wir frei und gehen zu den Heiden. Und guckt mal ganz am Schluss, wo er im Gefängnis sitzt, zitiert er ganz ähnlich wie der Johannes. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich kann dieses Vorgehen hier, dass die Einheit des Gottesknechtes, jetzt sage ich es mal vom Jesaja her, diese Einheit zwischen dem Messias Israels und seinem Volk Israel auseinandergebrochen wurde. Das bedeutet, dass wir hineinkommen dürfen als Nichtjuden. Und das ist fürs Volk Israel was ganz, ganz Schmerzhaftes. Was ganz Schmerzhaftes. Jetzt sagt ihr mir ja, Johannes, kannst du so einfach sagen, dass Israel für uns leidet? Ich meine, wenn sie Jesus nicht angenommen haben, weil ihnen Gott die Augen zugehalten hat, wenn sie deshalb gestraft werden, dann leiden sie ja dafür, dass das Evangelium zu uns kommen kann. Ja. Ich gebe euch eine Stelle, das ist in Hebräer 12. Da wird das Leiden des Volkes Israel als Schmach des Christus bezeichnet. Und zwar, wo es darum geht, dass der, das ist nicht Hebräer 12, das ist Hebräer 11, ist gut, dass jemand nachguckt, ziemlich so gegen Ende, ich schüttel das gerade aus dem Handgelenk, da heißt es, dass der Mose die Reichtümer Ägyptens für weniger wert erachtet hat als die Schmach des Christus. Jetzt müsst ihr aber mal euch fragen, ganz praktisch, was hat denn der Mose vor Augen gehabt? Er hat nicht ein Kruzifix da hängen gehabt und wusste, das ist Jesus, sondern was er vor Augen hatte, war dieses widerspenstige, hartnäckige Hebräervolk. Also die, die dann auf dem Sinai ganz schnell ihn weggeschickt haben, um sich das goldene Kalb zu machen. Die hat er vor Augen, und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, das Leiden dieser Menschen, das ist, wenn ihr es richtig aus der Perspektive Gottes seht, das ist das Leiden des Messias. Und das war dem Mose wertvoller als die ganzen Reichtümer Ägyptens. Es ist nur eine Stelle. Ich weiß, dass das eine Herausforderung ist. Aber ich möchte euch Mut machen, da mal reinzugehen. Was letztendlich Gott macht, er macht den Messias zur Sünde. Und wenn heute Juden ihren Messias ansehen, dann sehen sie Sünde. Und wo steht es in der Bibel? In 2. Korinther 5. Am Schluss, da heißt es, der für keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit würden. Ihr kennt die Stelle, ja? Die vor Gott gilt. Oder wenn Juden heute ihren Messias ansehen, was sagen sie dann? Dann reden sie von wem? Von Jeschu. Und jeder, der Hebräisch kann, weiß, dass Jeschu eine Abkürzung ist von dem Satz, Yemach Shmo Zichrono. Sein Name und sein Angedenken werde ausgelöscht. Das sagt man normalerweise nur nach dem Namen Hitler. Einen schlimmeren Fluch gibt es nicht, wenn ihr einen Menschen verfluchen wollt. Und da gibt es dann Leute, die sagen, ja, der Talmud verflucht ja Jesus. Und die Orthodoxen, wenn immer sie von ihm reden, verfluchen ihn. Ja, was erwartet er denn anderes? Der Paulus schreibt es im Galaterbrief, dass der Messias für uns Nichtjuden zum Fluch gemacht wurde. Der, der am Kreuz hängt, am Pfahl hängt, ist ein Fluch. Mit welchem Zweck, mit welchem Sinn? Damit der Segen des Abraham unter die nichtjüdischen Völker kommt. Versteht ihr hier, wenn ihr das Verhältnis zwischen Jesus und Israel anseht und wenn Gott uns hineinsehen lässt in diesen Intimbereich, wo was ganz, ganz, ganz Schmerzhaftes passiert, da passiert etwas so Schreckliches, so Abgrundtiefes, dass viele Christen sagen, das kann doch nicht wahr sein. Es darf doch nicht sein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gedacht habt, danke, wenn ein orthodoxer Jude Jesus sagt, danke. Und ich sage es jedes Mal, wenn ich es höre. Danke. Ich weiß, dass dieser Fluch, den ein orthodoxer Jude über den Messias ausspricht, letztlich auf ihn zurückkommt und dass er deshalb leidet. Aber er macht das, weil Gott ihm die Augen zuhält. Und solange er das macht, besteht eine Chance für dich und mich. Und merkt ihr jetzt, wie tief das Leiden des Christus geht, das Leiden des Messias für uns Völker? Das ist übrigens der Bereich, wo ihr Kolosser 1 einzureihen habt. Wenn der Apostel Paulus sagt, ich erfülle an meinem Fleisch. Ihr kennt die Stelle? Was an den Leiden des Christus fehlt. Da, versteht ihr, das Kreuz war einmal und Jesus hat ein für alle Mal am Kreuz gelitten. Aber was der Paulus hier anspricht in Kolosser 1, das ist diese Trennung zwischen dem Volk Israel und dem Messias Israels, weil Gott seinem Volk die Augen zuhält. Und das ist Leiden für Paulus, das zerreißt ihn. Er will, dass sein Volk den Messias erkennt. Aber er weiß, ich muss dieses Leiden aushalten, damit das Evangelium zu den Nichtjuden kommt. Damit wir Israel eifersüchtig machen. Das ist übrigens in Römer 11, Vers 11 gleich das nächste. Ja. Durch ihren Fall ist das Heil zu den Heiden gekommen, damit sie Israel eifersüchtig machen. Ich habe jetzt einfach nur diese ganzen Aspekte etwas auseinandergezogen. Aber ihr merkt vielleicht, ich bin ganz nah am Text nachgegangen. Und der Text hat eine faszinierende, wenn ihr euch darauf einlasst, er sagt uns etwas, das widerstrebt uns. Er sagt uns etwas, das geht gegen unsere Logik. Aber wenn ihr euch dann auf den Gedankengang einlasst, dann offenbart sich da eine faszinierende Logik. Und dann offenbart sich da ein atemberaubendes Handeln des lebendigen Gottes. Ich weiß nicht, warum man immer Leiden braucht, um diese Welt zu erlösen. Ich weiß nicht, warum es so kompliziert sein muss. Ich weiß nicht, warum man nicht einfach, soll ich sagen, das einfach Paradies hätte ausgießen können oder so. Ich habe den Verdacht, dass Gott da etwas tut, was wir auch heute noch nicht verstehen. Ich frage mich manchmal, warum kommt Jesus nicht endlich heute Abend und löst dieses ganze Leiden und Geschrei dieser Schöpfung. Er hört es doch seit 2000 Jahren. Ich habe das Gefühl, die Braut ist noch nicht fertig. Er bastelt noch, er formt noch, um sich eine Gemeinde vorzustellen, also hinzustellen, die letztendlich ohne Flecken und ohne Runzel tadellos ist. Wir sind mittendrin in diesem Prozess. Und der Prozess tut weh, weil es eine Operation ist. Ich möchte euch ganz viel Mut machen, diese Stellen noch einmal zu lesen. Betet drüber. Gott zeigt uns Dinge, um unsere Einstellung gegenüber dem Volk Israel zu prägen. Und ihr merkt vielleicht, wenn man solche Dinge sieht, da tritt man jetzt plötzlich auch orthodoxen Juden, die Jesus ablehnen, anders gegenüber. Da tritt man auch messianischen Juden, die vielleicht vieles nicht sehen, manchmal sehr aufgebracht sind, manchmal sehr absolut sind, sehr besitzergreifend sind, tritt man anders gegenüber, weil man weiß, sie sind Teil in einem Plan, den der Vater im Himmel macht. Aber man ist vielleicht auch sich selbst gegenüber manchmal weniger absolut, weniger ich weiß es. Weil wenn wir uns damit hineinnehmen lassen, dann merken wir, Gott offenbart uns ein paar Dinge, aber es gibt Dinge, die sehen wir nicht. Es gibt Dinge, die wissen wir nicht. Ich wünsche mir manchmal, dass ich die Freiheit hätte. Ich bin da manchmal etwas nah dran und mir kribbelt es, wenn ich mit orthodoxen jüdischen Freunden zusammensitze und ich frage mich, wie weit darf ich da kitzeln? Ja? Aber versteht ihr, ich habe Freunde, da kann ich mir vorstellen, wenn Jesus jetzt reinkäme und die wären hier, dass sie vielleicht, dass manche orthodoxe Juden sagen, na endlich bist du da, komm her, setz dich, wir haben eine ganze Reihe von Dingen durchzusprechen. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine ganze Reihe von Christen das vielleicht von weitem sehen und sagen, das kann doch nicht sein, das ist also unmöglich. Ja? Aber versteht er, wenn er kommt, wird er auf den Wolken kommen und da wird weder beim Volk Israel noch bei uns ein Zweifel sein, dass er es ist. Aber vielleicht wird er bei uns mehr zerbrechen an Vorstellungen und an Theologie als bei Israel. Ich weiß es nicht. Vater, ich darf dir diesen Tag zurückgeben. Ich danke dir für die Gemeinschaft, ich danke dir für das, was hier passiert ist, ich danke dir für das, was momentan geschieht, was in den Workshops passiert ist, ich danke dir für dieses wunderbare Phänomen, dass es hier Israel-Freunde gibt, die sich für dich begeistern, die das weitererzählen, was du mit deinem Volk tust und durch dein Volk mit uns Völkern. Und Vater, ich möchte jetzt einfach nochmal alles bringen, alles Nichtwissen, alle Zweifel, alles, was an Spannung da ist bei uns. Ich möchte es einfach vor dich hinwerfen und dich bitten, Herr, lass uns trotz allem, was wir nicht verstehen, trotz allem, was wir falsch verstehen, trotz allem, was uns nicht einsichtig erscheint oder wo es in uns spannt, Herr, lass uns ein brauchbares Werkzeug in deiner Hand sein. möchte ich bitten, dass du uns zu einer Gemeinschaft machst, die dein Volk eifersüchtig macht. Ich möchte dich bitten, dass wir Kinder sind, die dich erwarten und nicht erschreckt, erstaunt sind, wenn du kommst und ganz anders bist, als wir es uns gedacht haben. Herr, lass uns Kinder sein, die mit ausgestreckten Armen auf dich zugehen und von der Ewigkeit her leben. Und diesen Blick auf dich geprägt sind, der, so wie wir es gesungen haben, der da ist und der da war und der da kommt, der da herrscht, der der König war in der Vergangenheit, der König ist und der König sein wird in der Zukunft, dem sich jedes Knie beugt und dem jede Zunge bekennen muss, dass er allein Herr ist. Herr, wir warten auf dich. Komm bald. Amen.